Herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Bürgerradiowerkstatt der Neuen Essener Welle. Mein Name ist Walter Wandke und unser Thema ist heute Bücherverbrennungen 1933. Der Bibliotheksleiter als Brandstifter. Nationalsozialistisch inspiriert wurden im Mai und Juni 1933 in Essen öffentlich die Werke unerwünschter Autoren und Autorinnen verbrannt. Mein Name ist Walter Wandke. Ich konnte zum 70. Gedenktag dieses unrühmlichen Ereignisses einen Vortrag von Dr. Klaus Wisotzki aufnehmen, der die näheren Umstände ausführlich darlegt. Wenn Essen sich heute freut, bald ein Jahr lang Kulturhauptstadt Europas sein zu dürfen, so war der Anspruch der neuen braunen Machthaber vor 75 Jahren, Essen zu einer Art nationalsozialistischen Kulturhauptstadt zu machen. Darum nimmt es nicht Wunder, dass in Essen gleich zwei öffentliche Bücherverbrennungen stattfanden. Unter großen Reden der Schulleitung am 19. Mai 1933 auf dem Schulhof des Helmholtz-Gymnasiums und angeführt vom neuen städtischen Büchereileiter Euringer am 21. Juni 1933 auf dem Gerlingplatz vor den Türen des heutigen Panoptikum. Schwerpunkt der heutigen Sendung ist die Auseinandersetzung mit Richard Euringer, der als bekannter nationalsozialistischer Schriftsteller neuer Bibliotheksleiter in Essen wurde und in den Entnazifizierungsverfahren nach 1945 als Mitläufer eingestuft wurde. Klaus Wisotzki, Leiter des Essener Stadtarchivs, hat Symptomatisches aus dem Leben dieses gläubigen Nationalsozialisten zutage gefördert. Längst vorbei heißt deshalb auch unser Eingangstitel vom Matthias Müller Quartett, sicherlich zu NS-Zeiten auch in der Liste unerwünschter Musik. Wie wir alle wissen, endete der Kulturbarbarismus der Nationalsozialisten nicht beim Verbrennen verfemter Bücher. Trotzdem lohnt es sich aber, genauer auf den Mai und Juni 1933 zu schauen, als die Scheiterhaufen brennender Bücher von vielen Bürgern als heroischer nationaler Säuberungsakt gefeiert wurden. Die Menschen in Essen genossen dieses Schauspiel gleich doppelt. Nachdem im Mai nur das Helmholtz-Gymnasium eine Bücherverbrennung auf ihrem Schulhof organisierte, wurden im Juni 1933 die Bestände der Stadtbibliothek mit stadtamtlicher Genehmigung geplündert und auf dem jetzigen Gerlingplatz unweit der heutigen Studentenkneipe Panoptikum verbrannt. Bevor wir uns aber unter die Glaskuppel unserer Zentralbibliothek begeben, noch ein Song von Marlene Dietrich. I never go home anymore, die ja trotz heftiger Vereinnahmungsversuche durch die Nazis schnell zu einer antifaschistischen Pop-Ikone wurde.
Come on! on, join the party. Have a hearty glass of rum. Don't ever think about tomorrow, for tomorrow may never come. When I find me a happy place, that's where I wanna stay. Time is nothing as long as I'm living it up this way. I may never go home anymore. Dim the lights and start locking the door. Give your arms to me, give your charms to me. After all, that's what sailors are for. I've got kisses and kisses galore that have never been tasted before. If you treat me right, this might be the night. I may never go home.
I may never go home.
I may never go home anymore. I may never go home anymore. Dim the lights and start locking the door. Give your arms to me, give your charms to me. After all, that's what sailors are for. I've got kisses and kisses galore that have never been tasted before. If you treat me right, this might be the night. I may never go home.
I may never go home.
I may never go home anymore.
Die Veranstaltung in der Essener Stadtbibliothek beginnt mit einem Vortrag des Leiters des Essener Stadtarchivs, Dr. Klaus Wisotzki, über die Tätigkeit des NS-Schriftstellers und Bibliotheksleiters Richard Euringer zu Beginn der Nazi-Herrschaft in Essen.
Am 21. Juni 1933 fand nicht weit von hier auf dem Gerlingplatz eine Sonnenwendfeier der besonderen Art statt. Es brannten keine hölzerne Scheite, sondern aus den Büchern unter anderem von Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Ernst Toller und Kurt Tucholsky hatte die SA einen Scheiterhaufen des Undeutschen errichtet. Die Nazis hatten den Gerlingplatz bewusst als Schauplatz der Bücherverbrennung ausgewählt, weil er der traditionelle Versammlungsort der Essener Arbeiterbewegung war. Hier fanden die Kundgebungen der Gewerkschaften, der SPD und der KPD statt. Hier wurden, so der NS-Jargon, die Arbeiter von den internationalen Marxisten verhetzt. Daher sollten an diesem historisch konnotierten Ort die Schriften der sogenannten unseligen Volksverräter verbrannt werden. Aus dem roten Fanal möge sich ein neuer deutscher Geist entwickeln, so schloss der Kreisobmann der nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation Paul Gnaden seine Ausführungen. Die Essener waren mit ihrer Bücherverbrennung späte Nachzügler, denn in den Universitätsstädten des Deutschen Reiches loderten die Flammen bereits am 10. Mai. Dieses Auto da Fe war der Schlussakt der Aktion wider den undeutschen Geist, die am 12. April 1933 begonnen hatte als Gegenschlag gegen die schamlose Gräuelhetze des Judentums im Ausland, so die offizielle Begründung für den barbarischen Akt. Initiiert und durchgeführt wurde er von der deutschen Studentenschaft, die ihre politische Zuverlässigkeit beweisen wollte. Der wenig spektakuläre Höhepunkt, eine schwache Rede von Goebbels und ein gemachtes, dürftiges Theater, notierte Golomann in sein Tagebuch, fand in Berlin statt. Wenngleich die Inszenierung nicht so sehr beeindruckend war, zumal Begräbniswetter über der Stadt hang, so Erich Kästner, der die Verbrennung seiner eigenen Bücher in Berlin miterlebte, so bleiben doch die sogenannten Feuersprüche in Erinnerung. Ich will einige zitieren. Erster Rufer: Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebenshaltung. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Marx und Kautsky. Zweiter Rufer: Gegen Dekadenz und moralischen Verfall. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser und Erich Kästner. Siebter Rufer: Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges. Für Erziehung des Volkes im Geist der Wahrhaftigkeit. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Erich Maria Remarque. Neunter Rufer: Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist. Verschlinge, Flamme, auch die Schriften der Tucholsky und Ossietzky.
Eilt sich, läuft geschwinder, pfeift euch dir schon die Fabrik. Blick noch einmal auf die Kinder, denn's kann sein der letzte Blick. Dort die Räder, die Maschinen, und wir stehen teut und kalt. Nur dein Schweiß kommt heim und rinnen, weg zum Leben, seh euch bald. Eil sich, nicht verschlafen, gib sei Leben, gib sei Kraft. Hörst nicht, wie die Räder rufen, Arbeit, Arbeit, nur geschafft. Wenn du stehst bei die Maschinen, denk nicht an der schöner Welt. Wenn dein Kind vernimmt dein Sinnen, treib es, denn's kostet Zeit, es geht. Wenn du stehst bei die Maschinen, draußen scheint die Sonne freit, darfst auf dir kein Blick sich ginnen, jeder Blick vernimmt dir Zeit. Wenn du stehst bei die Maschinen, Blutslump ist dir wert nicht gut. Anstatt Schweiß hält on zu rinnen, ganze Stromen so den Blut. Lässt as Meer, wirst sich nicht flogen, hast schon aufget in dein Zeit. Jahrenlang dem Joch getrogen, endlich, endlich sichtbar breit. Eil sich, läuft geschwinder, zweift euch vier schon die Fabrik. Blick noch einmal auf die Kinder, denn's kann sein der letzte Blick.
Da das Ruhrgebiet keine Universitäten aufwies, gab es hier am 10. Mai keine Vernichtungsaktion. Doch in den einzelnen Städten wurden sie schnell nachgeholt. Zum Beispiel am 30. Mai in Dortmund und am 9. Juni in Bochum. Allein Essen fehlte, obwohl das Helmholtz-Realgymnasium bereits am 19. Mai vorgeprescht war. Auf dem Schulhof wurden Bücher von Toller, Renn, Thomas Mann, Zuckmeier und anderen, die teils aus der Schulbibliothek stammten, teils von den Schülern mitgebracht worden waren, verbrannt. Studienrat von der Stein wies in seiner Festansprache darauf hin, dass, Zitat, der undeutsche Geist, der durch gewisse Literaten verbreitet worden sei, endgültig jede Lebensberechtigung in Deutschland verloren habe. Jetzt sei es Arbeit eines jeden deutschen Menschen, sich selbst einem Läuterungsakt zu unterziehen. Und der Leiter der Schule, Oberstudiendirektor Dr. Löscher, unterstrich noch einmal, Zitat, wie wichtig und grundlegend der Anbruch der neuen Zeit im Vaterlande gerade für die Jugend sei. Das Helmholtz-Realgymnasium fand keine Nachahmer in Essen. Fast bedauernd informierte die Maria-Wächtler-Schule die Öffentlichkeit, die Schule hat nie in den Beständen ihrer Schülerinnenbüchereien eins von den Büchern besessen, die jetzt in öffentlichen Listen als undeutsch und volkszersetzend gebrandmarkt werden. Deshalb konnten wir auch keine Bücherverbrennung veranstalten. Fragen wir nach dem Grund, warum eine Bücherverbrennung in Essen so spät doch noch inszeniert wurde, so müssen wir daran erinnern, dass es die Zeit der Rabaukenphase der nationalsozialistischen Bewegung war. Zum einen musste die SA, ironisch gesagt, beschäftigt werden. Zum anderen stoßen wir aber auf den Schriftsteller Richard Euringer, den neu ernannten Leiter der Stadtbücherei. Er trat als Hauptredner der Kundgebung auf. Es war überhaupt sein erster öffentlicher Auftritt in Essen und er feierte die Bücherverbrennung als Befreiungsschlag. Zitat, dieses Geschreibsel wird nun heute in Flammen aufgehen. Das ist schön, symbolisch, bildhaft. Euringer war wohl der einzige Bibliotheksleiter in Deutschland, der freiwillig und voller Begeisterung an diesem barbarischen Akt teilnahm. Höchstwahrscheinlich ging sogar von ihm die Initiative aus, weil er gleich zu Beginn seiner Amtszeit ein Zeichen setzen und nachholen wollte, was in anderen Städten schon viel früher in Szene gesetzt worden war. Wer war nun dieser Mann, der für die Vernichtung von Kulturgut verantwortlich war? Ich gehe davon aus, dass den meisten von Ihnen dieser Autor, auch wenn sie sich mit Literatur beschäftigen, unbekannt ist. Und so will ich etwas weiter ausholen. Richard Euringer, geboren am 4. April 1891 in Augsburg, entstammte einer angesehenen großbürgerlichen Familie. Seine Vorfahren und Verwandten waren erfolgreiche Bankiers, während sein Vater als praktischer Arzt und Spezialist für Nervenleiden praktizierte. Das Elternhaus war streng katholisch ausgerichtet und so war es selbstverständlich, dass Richard das humanistische Gymnasium bei St. Stephan, eine traditionsreiche höhere katholische Schule, besuchte. Die streng katholische Erziehung im Elternhaus und Schule prägte Euringer sein Leben lang. Der katholische Glaube blieb ein wichtiger Strang in seinem Schaffen, auch, wie noch darzulegen ist, für sein Werk in der NS-Zeit. Nach Beendigung der Schulzeit begann Euringer ein Musikstudium, das er aber wegen seines Militärdienstes unterbrechen musste. Es war die Zeit, als die Luftwaffe aufgebaut wurde, der sich Euringer noch in Friedenszeiten 1913 begeistert anschloss. Im Ersten Weltkrieg wurde er zunächst im Westen, dann ab 1916 im Orient eingesetzt. Als Angehöriger einer kleinen Eliteeinheit überquerte er die Sinai-Wüste, überflog als erster Jerusalem und führte Krieg am Suezkanal, bis er im Jahre 1917 zum Leiter der Bayerischen Fliegerschule Lechfeld ernannt wurde. Das Kriegsende und die Novemberrevolution lösten bei Euringer einen Schock aus. Wie für viele seiner Zeitgenossen brach auch für ihn eine Welt zusammen. Ich sah, so Euringer, die Form zerschlagen und griff nach jener anderen, die mir seit Kindestagen vorgeschwebt. Die Priestertum, Kriegertum, Menschentum in einem fordert, fördert. Er gab mich ganz der geistig-schöpferischen Arbeit. Wie ich Soldat geworden war, weil ich noch nicht Dichter sein durfte, so wurde ich nun Dichter, als ich nicht mehr Soldat sein durfte, konnte. Seine ersten Schritte als Dramatiker endeten jedoch mit einem Fiasko. Sein Stück, Der neue Midias, am 16. Oktober 1920 im Münchner Schauspielhaus uraufgeführt, wurde verlacht. Leon Feuchtwanger lobte das wohldisziplinierte Publikum, das bei der ungewollten und ungekonnten deutschvölkischen Faustparodie nicht mit Stinkbomben schmiss. Nein, vor, hinter, neben mir, bis man sich heldenmütig die Lippen wund, um die Freunde des Autors nicht durch Heiterkeit zu stören. Auch Hillesheim bescheinigte dem Stück, einer kruden Mischung von griechischer Mythologie und nizianischem Gedankengut, durchsetzt mit einem latenten Antisemitismus und geschrieben mit einem überladenen Pathos, das Gedankenschwere erahnen, jedoch nicht konkret nachvollziehen lässt, literarisch minderwertige Qualität.
Nacht lag er mit Griechen in den Schatten. Sie liebten Menschen, die sie sich erdacht. Ja, neue Menschen, die sie nie gesehen hatten. Dann wollte er Deutschland nach dem echten Leben trachten. Im Glauben, Dichterliebe macht die Leute groß. Was übrig blieb von Mitleid und von Nacht um Nacht. Schnapp nur noch flehend um sich, lasst mich los. Und wollte nachts was von der Sonne haben, das war der Hölderlin aus Deutschlands tiefstem Schwaben. Ach, laute Leute war nur ungestillt, da schlich sich's fort, das arme Zotteltier, und blieb fortan der Nachwelt brav ein Bild. Mit Zopf als deutscher Dichter porträtiert, ein starkes Feuer braucht einen festen Ofen, nee, keine Form hält so vernarrte Liebe. Der Deutsche lobt sie tot, die Philosophen. So ist ihm viel erspart geblieben. Wer will schon nachts was von der Sonne haben? Das kommt von Hölderlin aus Deutschlands tiefstem Schwaben. Beachtet, wo mal ein Daumen scheu in Richtung Turmloch ragt. Heut lehren Lehrer Deutsch geistig umnachtet. Bloß kleinem Scherz bei so viel Nacht, doch eigentlich umtagt. Der wollte nachts was von der Sonne haben. Das war der Hölderlin aus Deutschlands tiefsten Schwarm. Bye.
Der Misserfolg führte zu einer Lebenskrise. Zweifel, Ekel, Verlassenheit verdächtigt mitunter, was ich trieb. So warf ich es hin, wurde Tagelöhner, verdingte mich als Holzarbeiter, stand an der Kreissäge, schleppte Balken, lud Waggons. Aber wenn die Kameraden Feierabend hielten, quälte mich ein schlechtes Gewissen, als vergrübe ich mein Pfund. Geld schien das neue Mittel zum alten Zweck. So stellte ich mich als Volontär in eine Bank. Wanderte durch sämtliche Ressorts in wenigen Monaten, nichts als die Einsicht lernend, dass ich mir nicht entrinnen könne, dass Rückkehr einzig Fortschritt sei. Nun bin ich meines Weges gewiss geworden. Ich bleibe, was ich war. Ich werde, was ich bin. Mensch als Dichter. Nach seinem Misserfolg als Dramatiker suchte Euringer sein Glück als Geschichtenerzähler. In rascher Folge erschienen zahlreiche Bücher, von denen nicht eines es verdient, namentlich genannt zu werden. Erhoffte Anerkennung erhielt Euringer dann 1929, als sein als Roman ausgegebener Bericht Fliegerschule 4, Buch der Mannschaft, erschien. In diesem Buch verarbeitete Euringer seine Erlebnisse als Flieger und als Leiter an der Fliegerschule. Wenngleich der Mangel an intellektueller Substanz nicht zu übersehen ist, erzielte Euringer mit diesem Buch, einem so der Klappentext Protest soldatischer Zucht gegen Zersetzung und Pazifismus, einen ersten Achtungserfolg in nationalen Kreisen. Mit dem Roman Die Arbeitslosen, 1930 erschien, konnte Euringer an den Erfolg der Fliegerschule 4 anknüpfen. Er schildert das Schicksal des Metallarbeiters Karl Vornhold und seiner Frau Muni, die, da der Mann in der ländlichen Heimat erwerbslos geworden war, in eine Stadt des Ruhrgebiets ziehen, in der Hoffnung, hier neue Arbeit zu finden. Sie treffen bei ihrer zweitägigen Odyssee durch die Stadt nicht nur auf eine Welt des sozialen Elends, bedingt durch Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot, sondern, noch viel schlimmer für das Ehepaar Vornhold, auf eine vom Klassenkampf gespaltene Gesellschaft und auf eine moralisch verkommene Welt. Doch die Vornholz widerstehen allen unmoralischen Angeboten und bleiben sich selbst treu. Und wie im Märchen werden sie am Ende für ihre unbeugsame Haltung belohnt. Karl Vornhold findet, nach den vorangegangenen Schilderungen völlig überraschend, eine neue Arbeitsstätte. Der Appell des Romans ist offensichtlich. Der Leser soll verstehen lernen, dass er nur auf der Basis deutscher und christlicher Werte von Zucht und Ordnung ein Wiedererstehen des Vaterlandes, das auch die Lösung der sozialen Probleme mit sich bringt, geben kann. Das Buch ist, so Hillesheim, eine Abrechnung mit dem Sumpf der Weimarer Republik. Der Autor lässt seinen Hass auf den demokratischen Staat freien Lauf. Und gerade deshalb fand das Buch so großen Anklang bei den nationalen Rechten und bei den Nationalsozialisten. Seine Verachtung gegenüber der Weimarer Republik, die er als entartet ansah, brachte Euringer nicht nur in seinen literarischen Werken zum Ausdruck. Er verstand sich als politisch engagierten Schriftsteller. Ich habe mich aus der Reihe derer gelöst, die nur jammern über Verblendung. Die Zeiten des seelischen Niederbruchs sind überwunden, und so schloss er sich früh der nationalsozialistischen Bewegung an, ohne zunächst der Partei beizutreten. Als kulturpolitischer Mitarbeiter des Völkischen Beobachters und Mitarbeiter von zahlreichen NS-Zeitungen, unter anderem der Essener Nationalzeitung, identifizierte er sich mit der NS-Ideologie und unterstützte die NSDAP in den Wahlkämpfen am Ende der Weimarer Republik.
Wie das Meer ist das Leben, ewige Erde und Blut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst, nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nichts dran. So oder so ist das Leben, ich sage heute ist heute. Was ich auch je begann, das hab ich gern getan, ich hab es nie bereut. Man lebt auf dieser Welt und sucht das Glück. Weiß nicht, wo es hier auf Erden wohnt. Der eine sieht im Geld sein Ziel und sein Geschick. Der andere glaubt, dass nur die Liebe lohnt. Ein jeder hat das Recht zum Glück. glücklich sein. Den Weg zu dir suchen, kreuz und quer. Ob's gut geht oder schlecht, das weiß nur Gott allein. Du hast die Wahl und sei sie noch so schwer. So oder so ist das Leben. So oder so ist es gut. So wie das Meer ist das Leben. Ewige Erde und Flut. Heute nur glückliche Stunden, morgen nur Sorgen und Leid. Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halte dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst. Nur darauf kommt's an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nicht dran. So oder so ist das Leben. Ich sage, heute ist heute. Was ich auch je begann, das hab ich gern getan. Ich habe es nie bereut.
Euringer war ein Besessener, ein unermüdlicher Prophet des Deutschlands, das ein Deutschlands Adolf Hitlers ist. Wobei einige seiner Lobeshymnen, wüsste man es nicht besser, als Parodien angesehen werden könnten, wie der Aufmarsch zum Durchbruch, den ich gerne zitieren möchte. Bumbalibum, nun aber dran, was kommt da für ein Monstrum an? Die Mütter heben die Kinder, träg Flak, Frack nicht und Zylinder, träg nicht Hut, nicht Adelstern, ist keiner von den großen Herren. Muskeln wie ein Brauer, Knochen wie ein Bauer, Hosen wie ein Arbeitsmann und kein Bimmelbammel dran. Arme wie ein Mäher, Hände wie ein Seher, Stiefel wie ein Feldsoldat und nicht wie ein Regierungsrat. Und ein Schritt nimmt die halben Äcker mit und die Faust, ein solches Trump, haut die halben Häuser um. Bimbalibum, Bimbalibum, der Hitler fährt im Land herum. Gnad dir Gott, du schöne Welt, die dem in die Fäuste fällt. Und in einem anderen Gedicht, das ist er der Führer, lesen wir. Und wer heute noch schiebt und schießt und sprengt, der wird mit dem Strick an den Galgen gehängt. Und hütet euch ja, dass keiner wagt und etwa noch Heil Moskau sagt. Sondern wenn ihr schlafen geht, schließt Onkel Adolf ins Nachtgebet, dass ihn aller Not und Fahr sein Schutzengel gesund bewahr. Euringer gehörte 1933, trotz dieser Verse, zweifelsohne zur ersten Garde der nationalsozialistischen Schriftsteller. Viele gab es eh nicht. Und sein Ruhm als literarischer Vorkämpfer der Bewegung steigerte sich, als am 13. April 1933, am Gründonnerstag, in der Stunde der Nation, sein Hörspiel Deutsche Passion von allen deutschen Rundfunksendern übertragen wurde. Es ist die Geschichte des namenlosen Frontsoldaten, der, die Stirn gekrönt von Stacheldraht, von den Toten aufersteht, um sein daniederliegendes Vaterland zu retten. Sein Gegenspieler ist der böse Geist, die Verkörperung aller Feindbilder des Nationalsozialismus. Er ist der Verantwortliche für Not und Elend, für Arbeitslosigkeit und Wohnungselend, Ausbeutung und Zinswucher, Börsenspekulation und Agrarkrise. Er wird dafür verantwortlich gemacht, dass Sodom und Gomorra in Berlin herrschen, dass im Film jede Schweinerei läuft, dass die Rassenschande gefragt ist. Alle NS-Parolen gegen die verhasste Weimarer Republik sind hier in Verse gebracht worden. In der allgemeinen Not gibt es nur einen Ausweg. Ein Mann tut Deutschland Not. Es bedarf des namenlosen Gefreiten aus dem Ersten Weltkrieg, der Zucht, Armut, Demut predigt, das Volk über alle Ständegrenzen vereinigt und es aus dem Verderben führt. Er überzeugt die Massen und überwindet seinen Gegenspieler. Zum guten Geist gewandelt, erlebt er mit den Worten, es ist vollbracht, seine Himmelfahrt, während der böse Geist fluchend in die Tiefe stürzt. Das auch noch, da zerplatzt doch gleich. Das also gibt's, ein drittes Reich. Der Erfolg des Hörwerks, mit dem der Führer Adolf Hitler als Erlöser des Vaterlandes gefeiert wurde, war gewaltig. Euringer erhielt dafür den Stefan-George-Preis, der erstmals 1934 als Nationalpreis für das Buch, das, Zitat, dem aufrüttelnden Erlebnis unserer Tage den packendsten und künstlerisch reifsten Ausdruck gibt, verliehen wurde. Die Deutsche Passion war das Musterbeispiel des Tingspiels, das in den ersten Jahren des Dritten Reichs als neue Bühnenkunstform propagiert wurde und das Euringer als Gegenstück zum, Zitat, verjudeten Zivilisationstheater sah. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung war in Essen 1933 der Verleger Theodor Reismann-Grohne neuer Oberbürgermeister geworden, der den Ehrgeiz besaß, Zitat, Essen zu einer der schönsten und kulturellsten Städte Europas zu machen. Mein Trachten ging dahin, mitten in das landschaftlich so herrliche Essen Kunst zu pflanzen und Kraft und Schönheit zu verschmelzen. Daher wollte ich Künstler heranholen. Ich hatte die verwegene Absicht, Essen zu einem Weimar zu machen. Und so suchte Reismann-Grohne für die Bücherei einen namhaften Dichter, nachdem er den kompetenten Bibliothekar Eugen Sulz, der ihm als Sozialdemokrat verhasst war, aufgrund des sogenannten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen hatte. Das neue Stadtoberhaupt ließ sich von Richard Litterscheid, dem Kulturredakteur der Nationalzeitung, beraten, der Euringer leidenschaftlich empfohlen hatte. Von der Lokalpresse wurde der Schriftsteller freudig begrüßt. Die Nationalzeitung feierte ihn als eine der markantesten Erscheinungen der jungen nationalen Dichtergeneration und als Kämpfer um ein neues Ethos in der deutschen Dichtung, um ein neu und wurzelhaft an das Volk gebundenes deutsches Schriftung. Mit ihm erhält die Essener Kulturpolitik einen wertvollen Aktivposten, urteilte die Essener Lokalpost, und die Essener Allgemeine Zeitung sah in ihm den Mann, der mit unsäglichem Eifer und Fleiß, innerster Liebe zum Ideal des Volksbibliothekars und großer Sachkenntnis im Sinne der Erfordernisse des neuen Deutschlands zu wirken und zu streben bemüht ist. Wie die Erfordernisse aussahen, hatte Euringer schon vor Dienstantritt verkündet. Sein oberstes Ziel lautete Niederringung der verheerenden Literatur. Und für ihn stand auch fest, dass dies nicht literarisch zu schaffen sei. Nur die Waffen der Politik schlagen dem giftigen Literaten die Feder endgültig aus der Hand.
Haben Sie Probleme mit Kollegen? Oder war Ihr Nachbar Kommunist? Sollten Sie noch letzte Zweifel hegen, wie Ihr Gegner auszuschalten ist? Hindert Sie was an der Karriere? Fürchten Sie berechtigte Kritik? Stürmen Sie die letzte Barriere? Lernen Sie doch aus der Politik. Ihnen fehlt der Experte für die genügende Härte. Der Mann fürs Groben, mit der feinen Garderoben. Wenn sie selber zu weich sind und dabei noch reich sind, ja, dann brauchen sie zum Siegen einen Profi für Intrigen. Ihnen fehlt der Fachmann, der fängt für sie jeden Krach an. Ihnen fehlt der Experte für die genügende Härte. Ihnen fehlt der Fachmann, der fängt für sie jeden Krach an. Ihnen fehlt der Experte für die genügende Härte. Für die genügende Härte. Regel Nummer 1, Sie bleiben cool. Alles wird vom Fachmann inszeniert. Wenn es sein muss, ist Ihr Gegner schwul, Stasi oder anders infiziert. Grundgesetze brechen, Steuern hinterziehen mit Geschick, schmieren, spekulieren und bestechen.
Lernen Sie doch aus der Politik. Babachu, babachu,
babachu, babachu. Ihnen fehlt der Experte für die genügende Härte. Der Mann fürs Groben mit der feinen Garderobe. Wenn Sie selber zu weich sind und dabei noch reich sind, ja, dann brauchen Sie zum Siegen einen Profi wie Intrigen. Ihnen fehlt der Fachmann, der fängt für Sie jeden Krach an. Ihnen fehlt der Experte für die genügende Härte. Ihnen fehlt der Fachmann, der fängt für Sie jeden Krach an. Ihnen fehlt der Experte für die genügende Härte.
Gesetze und nicht Aufsätze räumen auf mit der Literatur, die systematisch ein Volk vergiftet. Euringer ließ seinen Worten Taten folgen. Er begann sofort mit einer Sichtung des Büchereibestandes, bei dem alle Werke und Schriften aus dem Ausleihverkehr genommen wurden, deren, Zitat, Inhalt mit der nationalsozialistischen Ideenwelt in Widerspruch stehen. Dazu gehörten zunächst vor allem politische, geschichtliche und volkswirtschaftliche Werke der marxistischen und kommunistischen Richtung, ferner Bücher, die infolge ihres undeutschen, gegen die Moral und die christliche Religion verstoßenen oder geistig zersetzenden Inhalts in einer nach den Grundsätzen der nationalsozialistischen Weltanschauung geführten öffentlichen Bücherei nicht mehr allgemein dem Publikum dargeboten werden konnten. Dazu kam eine Überfremdung mit ausländischen Autoren, die zu erheblichen Bedenken Anlass gab. Der Aussonderungsaktion fielen mehr als 18.000 Bände zum Opfer. Ein Teil wurde, wie bereits bekannt, am 21. Juni 1933 auf dem Gerlingplatz verbrannt, der größere Teil hingegen im Friedhof der jüdisch-marxistischen Literatur, so der damalige Büchereijargon, magaziniert. Möglicherweise lag eine tiefe Genugtuung für Euringer darin, als verantwortlicher Büchereileiter jetzt seine Konkurrenten auf dem Literaturmarkt, die ihm literarisch weit überlegen waren, mit einem Federstrich zu beseitigen. Doch die Ursache für diesen an den Tag gelegten Eifer liegt, so paradox es klingen mag, in der hohen Wertschätzung, die Euringer dem Buch zumaß. Zitiere: Wir müssen von unseren Gegnern lernen, denn sie wussten, welche Waffe im Kampf der Geister um die Willensbildung der Massen eine starke Bücherei ist. Sie wussten, was ein Lesesaal ist. Sie wussten, was eine Zweigstelle draußen irgendwo an den Schlackenhallen der Zärchen ist, wo das Volk noch kaum ein Kino, höchstens noch eine Leihbücherei hat. Sie wussten, was ein Bücherturm vollgestopft mit Munition für Klassenkampf und jenem anderen Rassenkampf, bei dem der Jude allein das Wort hat. Unsere liberalen Leutchen aber, die schönen Reste der Gesellschaft, die uns für Berserker halten, weil, jetzt kommt mein schönstes Zitat, mein Lieblingszitat, weil wir mit Kanonenstiefeln im Augias Stall des Systems rumoren, das ihnen kulturell behagte, ahnen heute noch nicht entfernt, dass es hier um einen Kampf geht, der das Schicksal eines Volks schließlich auch wirtschaftlich entscheidet. Für Euringer war also die Volksbücherei mitentscheidend, wenn nicht entscheidend für den Geist ihrer Bevölkerung. Sie hatte politische und soziale Aufgaben von verantwortungsvollster Bedeutung. Daher wandte er so viel Energie bei der Aussonderungsaktion auf. Während der Schriftsteller in der Öffentlichkeit anlässlich der Verleihung des Stefan-George-Preises gefeiert wurde, das Industriegebiet darf stolz darauf sein, dass diese Auszeichnung auf einen fiel, der nicht zufällig zwischen den rauchenden Schloten und den zitternden Förderturmen wirkt, der mit bewusster Absicht hierher kam, diese kulturelle Wüste in Kultur zu bringen, gärte es hinter den Kulissen. Reismann-Grohne war tief enttäuscht, dass sein Traum vom Weimar an der Ruhr recht schnell geplatzt war. Bereits im April 1934 klagte er seinem Freund Josef Winkler sein Leid. Euringer, der die literarischen Kräfte hier sammeln sollte, versagt. Ein Urteil, das man nachvollziehen kann. In den 20er Jahren lasen in Essen unter anderem Thomas Mann, Franz Werfel, Stefan Zweig. Namen, die man in den 30er Jahren vergeblich sucht. Statt der akademischen Podiumsgröße präsentierte Euringer den unbekannten Aktivisten, so die von ihm protegierte Josefa Behrens-Todenohl, Verfasserin des Romans Der Femhof, oder den Künstlerkumpel Wolf Sleutermann von Langeweide, den Kämpfer und Dulder um ein Schrifttum, das nicht mehr an die Gesellschaft von Kennern und Kritikern appelliert, sondern das dem Volk ans Herz rührt. Reismann-Grohne, der Euringer als künstlerisch wertlos einschätzte, charakterisierte ihn als ewigen Nörgler, der überall hetzt und stänkert. Zwistigkeiten blieben daher nicht aus. So verlangte Euringer im Juni 1935 die weitere Vernichtung von 12.000 Büchern unerwünschten Schrifttums. Sein Gewissen gebiete ihm den großen Brand. Reismann-Grohne, der das Vorhaben als total verrückt abqualifizierte, leistete entschiedenen Widerstand und ließ die zur Verbrennung vorgesehenen Bücherpakete in den Rathauskeller bringen, zu dem Euringer keinen Zugang hatte. Wenngleich Reismann-Grohne seine Wahl als Fehlgriff nach allen Seiten ansah, so konnte er den Büchereileiter nicht entlassen, da dieser die Rückendeckung der lokalen Parteigrößen genoss. Der Oberbürgermeister musste daher auf eine günstige Gelegenheit warten, die sich im Frühjahr 1936 bot. Im Jahr zuvor war der Roman »Die Fürsten fallen« erschienen. Ein dummes Buch, nicht nur nach Meinung Reismanns-Krones. Auch in der Kölnischen Zeitung wurde der Roman verrissen, was Euringer derart kränkte, dass er die Zeitung für den Lesesaal der Bücherei abbestellte. Doch zu Pfingsten 1936 druckte dann ausgerechnet diese Zeitung eine große Novelle von Euringer. Er hatte das Erscheinen trotz der Zwistigkeiten zugelassen, da die Kölnische Zeitung stets sehr hohe Honorare zahlte. Von Reismann Grone zur Rede gestellt, erklärte Euringer spontan seine Kündigung, die der Oberbürgermeister hocherfreut annahm. Mit der Ausstellung Das wehrhafte Deutschland, bei der vom 28. September bis 10. Oktober 1936 Bücher über den Krieg präsentiert wurden, endete die Ära Euringer bei der Stadt Essen, die mit der großen Vernichtungsaktion begann. Die NS-Presse bedauerte den Weggang, weil, Zitat, uns mit Euringer eine Kämpferpersönlichkeit verlässt, die mit Tatkraft und großem Verantwortungsgefühl unser städtisches Büchereiwesen neu aufbaute. Dieser positiven Bilanz wird man sich nicht anschließen können. Die Ausleih- und Besucherzahlen waren stark rückläufig und die geförderten Schriftsteller waren, wie gesagt, allenfalls drittklassig. Also auch ungeachtet der Bücherverbrennung war Euringer kein Aktivposten der Essener Kulturpolitik.
Wenn mich mal einer von hinten anspricht und schaut mir nicht ins Gesicht und redet dumm und redet platt, dem sage ich doch glatt, ey, hau ab, ey! Ey, hau ab, ey! Ey, hau ab, ey! Hau ab, ey! Und redet einer nur vom Geld, als gäb's nichts anderes auf der Welt. Und geht er dafür über Leichen, er soll von meiner Seite weichen. Ey, hau ab, ey! Ey, hau ab, ey! Ey, hau ab, ey! Hau ab, ey! So ein Macho-Mann, der außer Ficken gar nichts kann und sich noch für den Größten hält, der passt für mich nicht in die Welt. Ey, hau ab, ey! Ey, hau ab, ey! Ey, hau ab, ey! Hau ab, ey! Und seh ich so ne Nazi-Fratze mit Springerstiefeln und mit Glatze im Kopf da oben, völlig cool, ja, was sage ich dem wohl? Ey, hau ab, ey! Ey, hau ab, ey! Hau ab, ey! Verpiss dich! Doch liegt da einer auf ner Matte und macht seit Jahren nur noch Platte, was ich für ihn keiner interessiert, der wird von mir akzeptiert und will den einen aus der Stadt raus haben, redet von ungezieferen Küchenschaben, plant auch schon den Abtransport, ja, dem fallen wir ins Wort. Ey, hau ab, ey! Ey, hau ab, ey! Hau ab, ey! Hau ab, ey! Ey, hau ab, ey! Hau ab, ey! Hau ab, ey! Hau ab, ey!
Während seiner Essener Zeit hat Euringer auch weiterhin fleißig publiziert. So unter anderem die Sprechchöre Schlachtruf der Jugend, Chor der Fäuste und Deutsche Mythe. 1934 veröffentlichte er ein kleines Büchlein über den NS-Schriftsteller Dietrich Eckart, einem frühen Anhänger Adolf Hitlers, der am Hitlerputsch 1923 teilgenommen hatte. Als Eckart nach einer kurzen Haftstrafe am 26. Dezember 1923 verstarb, wurde er von den Nationalsozialisten als Märtyrer der Bewegung gefeiert. Es ist bezeichnend, dass Euringer sich gerade diese Person aussuchte. Für Hillesheim ist es gewissermaßen die Kehrseite seiner bibliothekarischen Tätigkeit. Säuberte er die Essener Bücherei von den Werken großer Künstler, die den Machthabern nicht genehm waren, so wird nun eine Person zum großen Künstler stilisiert, die in Wahrheit alles andere war. Nach seinem Weggang aus Essen siedelte sich Euringer im Asetal bei Bad Salzuflen an. Mit dem Umzug in den Teutoburger Wald wurde es ruhiger um ihn, aber nicht, weil er sich bewusst aus der Politik zurückzog oder sich gar vom Nationalsozialismus distanzierte. So stellte er es zwar bei seiner Entnazifizierung dar, aber es war der wirkliche Grund, er geriet in eine Schaffenskrise. Zwar brachte er noch jedes Jahr mindestens ein Buch auf den Markt, doch die Veröffentlichungen boten in künstlerischer Hinsicht nichts Innovatives und fanden nur mäßige Resonanz. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war daher für Euringer ein erlösender Augenblick und so zog er mit Enthusiasmus zu den Waffen. Wenngleich er wegen seines Alters nicht mehr als aktiver Flieger eingesetzt werden konnte, war er vom ersten bis zum letzten Tag als Angehöriger der Luftwaffe in verschiedenen Funktionen im Krieg, ehe er im Mai 1945 in Österreich verhaftet wurde. Für Euringer begann nun eine Odyssee durch alliierte Gefangenenlager, bis er am 8. August 1946 entlassen wurde. Seine Erlebnisse der Haftzeit finden sich in dem Bericht »Die Sargbreite Leben, wir sind Inhaftierte« wieder. Es ist ein unsägliches Buch voller Selbstmitleid. Was die Lektüre zur Qual macht, ist nicht nur das andauernde Gejammere über die Haftbedingungen, die vor dem Hintergrund der Erfahrung, wie die sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland behandelt wurden, als erträglich zu bezeichnen sind, sondern die nicht vorhandene Einsichtsfähigkeit des Autors. Er sieht sich und seinesgleichen als Opfer. Verfemt, geschlagen und beraubt. Warum? Ich habe geopfert und geglaubt. Euringer, der für den Sieg des Nationalsozialismus gekämpft hatte und vor allem in den ersten Jahren zu den exponiertesten nationalsozialistischen Schriftstellern zu zählen ist, will im Nachhinein nichts mehr mit dem Regime zu tun gehabt haben. Und in seinem Entnazifizierungsverfahren gelingt es ihm, einige namhafte Zeugen für seine angeblich oppositionelle Einstellung zu gewinnen. Daher sah er ihn der Ausschuss weder als Propagandisten, Aktivisten noch Militaristen an und stufte ihn aufgrund seiner politischen Einstellung bis 1935 als Mitläufer der Kategorie 4 ein. Diese Einschätzung verdeutlicht die Fragwürdigkeit der Entnazifizierung, denn wenn man Euringer auch tiefe Religiosität zugestehen muss, so war er alles andere als ein Mitläufer. Er war ein glühender Verehrer Adolf Hitlers, den er als charismatischen Führer feierte und verehrte. Ich erspare Ihnen aber weitere literarische Ergüsse, obwohl sie in großer Vielzahl vorliegen. Nach Abschluss der Entnazifizierung setzte Euringer seine Schriftstellerei fort. Vor allem in den katholischen Verlagen Herder und Olten erschienen nun seine mehr als belanglosen Werke. Am 29. August 1953 verstarb Euringer im Alter von 62 Jahren. Der Zufall hatte es so gewollt, dass sein Ende ihm in Essen im Elisabeth-Krankenhaus ereilte. Die Öffentlichkeit nahm kaum noch Notiz vom Tode des ehemaligen Büchereileiters. Von allen Essener Zeitungen brachte allein die Essener Allgemeine einen kurzen Nachruf. Euringer war vergessen und blieb vergessen. Zu Recht? Nach Auffassung der Literaturwissenschaftler ja. Euringers Werk folgt durchweg groben politischen Mustern und ist in traditionalistischer Formensprache verfasst. Er hatte deshalb nur in der Zeit Konjunktur, in der das politische System herrschte, dem es dienen sollte, urteilt Ralf Schnell. Wenn wir uns diesen Abend mit Euringer beschäftigt haben, dann nicht wegen seiner literarischen Bedeutung, sondern allein aus historischem Interesse. Euringer beanspruchte unsere Aufmerksamkeit, weil er die Person war, die dafür verantwortlich war, dass am 21. Juni 1933 in Essen die Bücher brannten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war eine Erinnerung an Essener Bücherverbrennungen von 1933 und den Büchereileiter Euringer als Oberbrandstifter. Für heute schließt die Radiogeschichtswerkstatt der Neuen Essener Welle die Tore. Dank noch einmal dem Stadtarchivar Dr. Klaus Wisotzki für seinen Vortrag und allen Hörerinnen und Hörern einen ungestörten Leseabend. Mein Name ist Walter Wandke. Auf Wiederhören zur nächsten Bürgerfunkstunde ab 21 Uhr.
Herz ist auch nicht mehr drin. Ich habe Leukämie im dritten Stadium. Ich bin ein armes Hemd. Geld.
Jede Menge Tata.
Warum hab ich den Teufel bestellt?
Der alte Pferdefußhack.
Er sagt,
okay, deine Seele ist mein.
Ich sag, für eine Million pack ich sie dir ein. Nun bin ich ein reicher Mann. Ich an mich ran.
Oh, das ist doch, du Schnuckiputzi,
oh. Ich hab zwar keine Seele mehr, doch dafür bin ich jetzt Millionär. Ich bin ein reicher Mann. Der Sof und der Nuttenverkehr. Ich bin ein reicher Arsch.
Dieser Sommer liegt im Sterben, wie auch der vom letzten Jahr. Kalte Nebel fallen vom Himmel, zaubern Eisblumen ins Haar. Wir stehen auf dem Bahnsteig, dein Mantel reicht für zwei. Du flüsterst und dein Atem weht. Wir rauchen mir vorbei.